بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن نصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته، وتاب إليك فقبلته. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء السادس بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة لبلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري من علماء المغرب العربي رحمه الله تعالى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen. Während wir immer noch bei unserer segensreichen Vortragsreihe sind, und so sind wir heute angekommen beim 6. Vortrag, und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday hadhihi at-tabsira wallati hiya ijaba ala su'al yas'aluhu al-kathirun kayfa nujaddidu dinana wa kanat al-ijaba بأن تسأل نفسك سؤالين. الأول، هل تعرفين الله؟ الثاني، هل تعرفين القرآن؟ وعلمنا أن السبيل إلى معرفة الله أن تعرف القرآن أولا، لأن القرآن متن الرسالة التي أرسل بها الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليعرفنا على ربنا جل جلاله. فبدأنا نقف مع القرآن، وعلمنا أن المنهج الرباني لفهم القرآن هو التدبر، وتكلمنا عن التدبر ومفهوم التدبر، وذكرنا صورا من التدبر، وبقي لنا الانتقال إلى منهج رباني آخر في فهم الآيات الكونية، لأنه عندنا طريق رباني لفهم الآيات الشرعية والتدبر، أي فهم القرآن والسنة من خلال التدبر، وعندنا طريق رباني لفهم آيات الكون من حولنا وهو التفكر. بالطريقين يصل المرء لقضية الإبصار، إبصار الحقائق، الفهم السديد، ترسيخ الإيمان، زيادة الإيمان، المعرفة الحقة بالله رب العالمين. فبعد أن فرغنا من المنهج الأول هو قراءة آيات الشرع من خلال التدبر، سنقف هذا اللقاء مع المنهج الرباني في فهم آيات الكون، الآيات الكونية، هو منهج التفكر.
So haben wir diese Vortragsreihe damit begonnen, liebe Geschwister. Diejenigen, die anwesend waren, das dürfte der vorletzte Vortrag gewesen sein, über diese wichtige Frage, die man sich stellt, und zwar, wie man seinen Iman erneuert. Und wenn wir sagen, wie man seinen Iman erneuert, dann ist damit gemeint, wie man seinen Iman auffrischt, wie man seinen Glauben auffrischt. Und so hat der Sheikh ebenfalls darauf geantwortet und aus diesem Buch entnommen, was dieser Autor dazu geschrieben hat. Und zwar, dass es wichtig ist und ausschlaggebend für denjenigen, der seinen Iman erneuern möchte, beziehungsweise seinen Iman auffrischen möchte, dass er sich zwei wichtige Fragen stellt oder dass er seiner eigenen Nefs zwei wichtige Fragen stellt. Und zwar die erste Frage, kennst du Allah? Und die zweite Frage, kennst du das Buch Allahs? Mit diesen zwei Fragen, wenn man ehrlich zu sich ist, und wir haben dieses Thema abgehandelt, so wird man im Endeffekt dazu kommen, dass wenn man das Ziel hat, seinen Iman aufzufrischen und zu erneuern, dass es ganz wichtig ist, dass man sich mit diesen zwei wichtigen Punkten auseinandersetzt. Im letzten Vortrag haben wir darüber gesprochen, über Tadabbur, yani das Verinnerlichen, das Nachdenken über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesagt, dass Tadabbur sich widerspiegelt in den Versen Allah subhanahu wa ta'ala, was jetzt aus dem Koran zu entnehmen ist. Und wir haben danach über Tafakkur gesprochen und haben gesagt, dass es nimmt sich aus den Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, was man in seiner Umgebung wahrnehmen kann. Und wir haben gesagt, dass diese zwei Punkte einen im Endeffekt dazu bringen, zu Ibsar. Ibsar ist die Einsichtbringung, die im Endeffekt dazu verhilft, dass man geradlinig und standhaft wird auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Nachdem wir im letzten Vortrag explizit über Tadabbur gesprochen haben, werden wir uns heute dem Thema des Tafakkur widmen, und zwar das Nachdenken über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung und all das, was man mit dem Auge wahrnehmen kann.
At-Tafakkur radifun lit-Tadabbur bel huwa minhu wa ghaliban ma yuzkar ala ma'idat al-Qur'an al-Karim fima yata'allaq bi ayat al-kawn min hawlina wal-nazar في بديع صنع الله رب العالمين. سوف نقرأ آيات بينات من سورة آل عمران، كلكم يحفظها أو يسمعها، بدءا من الآية 190 وما بعدها، لنتعرف على قضية التفكر وأنها غالبا تذكر في سياق النظر في آيات الكون. يقول الله تعالى في الآية 190 من سورة آل عمران وما بعدها، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أدعية حارة باكية هي ثمرة للتفكر في آيات الكون من حولنا. إن أهل العقول السليمة الصحيحة النيرة الذين من حالهم أن خلق السماوات والأراضين وتعاقب الليل والنهار آيات واضحات بالنسبة لهم ترسخ في نفوسهم الإيمان وتزيد فيه الإيمان في قلوبهم الإيمان، حالهم مداومة ذكر الله رب العالمين، حالهم التفكر في الخلق. هذا التفكر يا إخوة يثمر تلك الأدعية الباكية الحارة، لأنهم علموا عظمة ربهم وأن الأمر بيده وأن المدبر هو الله، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر، هو المعطي هو المانع جل جلاله. لذا يجأرون إليه بتلك الأدعية الحارة الباكية. اسمع: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ها هو رمضان يتفلت منا، نار نهار يعقبه ليل. كنا بالأمس نستبشر باستقبال رمضان ويهنئ بعضنا بعضا بقدوم رمضان ونقول أهلا رمضان، وتعاقبت الأيام، ليل يعقبه نهار ونهار يعقبه ليل، ونحن الآن نقول مهلا مهلا رمضان. هذه آية. هكذا يمضي عمرك وهكذا تنتهي حياتك، فما أنت إلا أيام. إذا ذهب منك يوم ذهب بعضك، وكل يوم يمر عليك قرب لقدمك من باب القبر. أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تنتبه؟ أما آن لك أن تقبل على ربك جل جلاله؟ أما آن لك أن تترك المعاصي والمنكرات والتقصير؟ رمضان ما زال لم يربي بعضنا، ما زال بعضنا بيدخن، ما زال بعضنا بيغتاب، ما زال بعضنا بينوم، ما زال بعضنا بيكل، ما زال بعضنا ينتهك الحرمات. سبحان الله، أما تعلمت من رمضان يا عبد الله؟ أما تدبرت بماذا تفيدك هذه السجارة؟ سل نفسك، كن عاقلا مرة، كن عاقلا لمرة وسل نفسك ماذا استفدت منها؟ أهلكت صحتي وأحرقت مالي وأغضبت ربي وأبعدتني عن القرب منه جل جلاله، بل قد تكون هذه السجارة سببا في حرمانك في هذا الشهر. والله لماذا؟ لأن النبي يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أو كما قال النبي: أيها المدخن، دعني أهمس في أذنك، اتق الله، اتق الله وتدبر مفهوم رمضان، اتق الله وتدبر مفهوم تعاقب الليل والنهار، اتق الله واعلم أنك مسؤول. أما سمعت قول نبيك: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وأنت تسرق قوت زوجك وقوت ولدك. والله علبة الدخان بكم يا إخوة؟ بكم علبة الدخان؟ 6 يورو زي ما يقول المترجم، 6 يورو تحرقها بالنار. إن كانت فائضة المسجد في حاجة ماسة، محتاجين 30,000 يورو عشان نشتري مسجد للمسلمين. إذا كانت فائضة عندك ضعها في المسجد. 6 يورو تجيب كيلو لحمة لأولادك تطعمهم. 6 يورو في اليوم يعني في الشهر بكام يورو؟ 180 يورو تشعل فيها النار يوميا. أما تستحي من ربك الذي يراك ويسمعك ويعلم حالك؟ أما تستحي من ربك؟ ألا تستحي من الإفساد في الكون؟ الدخان يلوث البيئة، يدمر البيئة من حولك، يدمر أطفالك. أقل الأمراض يا إخوة من هذه الآفة سرطان الرئة، سرطان الدم، موت بطيء وصحتك أمانة مسؤول عنها يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل عن صحتك ولا عذر لك، لا عذر لك. يبدأ إبليس يخففها عليك، ده أنت كويس، ده غيرك بيشرب مخدرات كويس، العاصي كويس، اللي بيعصي ربنا بقى كويس، بقت المعصية كويسة. إن لله وإنا إليه راجعون. ده غيرك بيزني. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. إنك تعصي الجبار جل جلاله. وبعدين نشتكي الهموم والغموم. المعصية يا أخي، شؤم المعصية، شؤم المعصية، قبح المعصية. المعصية يا إخوة ظلمة في القلب، سواد في الوجه، ذهاب بركة من الرزق، نشوز في زوجة، عقوق في ولد، ضياع لبنت، لأن الجزاء من جنس العمل، وما كان ربك نسيا. احفظ ده كويس. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، كما تدين تدان. أما تدبرت القرآن بعد؟ أما تفكرت في الآيات بعد؟ اليوم ليلة 24 رمضان، تراك قبلت في أي ليلة مضت؟ أنا بكلم المدخن لماذا؟ لأني أحبه في الله، أخاف عليه. ألا تعلم أن المعصية وخاصة شرب الحرام يمنع استجابة الدعاء؟ ألا تعلم هذا؟ ادعو ما شئت لا إجابة لك. الدليل حديث البخاري، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر الآيات التي تحث على أكل الحلال الطيب، ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. قال النبي: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ لا إجابة. كيف يستجيب الله لمن يأكل الحرام ويشرب الحرام؟ أو ما قرأت قول ربك: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ف فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. يا إخوة لازم نتعلم من رمضان، بقيت ليالي في رمضان الحق نفسك. نصيحة من أخ يحب لك الخير، طأها بقدمك هذه الملعونة التي ضيعت صحتك وأذهبت منزلتك عند ربك وأسقطتك من عينه جل جلاله وجعلك تجاهر بالمعصية. والنبي يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهر يا إخوة لا عافية له ولا عفو له إلا إن تاب توبة نصوحة، لأن في معاصي مسطورة ما يعلمها إلا الله بينك وبينه، الأصل فيها العفو، إنما المعاصي اللي فيها مجاهرة لا عفو فيها يا إخوة إلا بالتوبة النصوح والطرق. فأنت بحملك هذه الآفة قد يتأسى بك طفل صغير لأنه يرى فيك القدوة فينشأ على حب السجارة. من المسؤول؟ حضرتك بمجاهرتك. فانتبهوا يا عباد الله، بارك الله فيكم، ودي ثمرة التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا نقف أصحاب العقول فقط. هل علمتم لماذا نتحدث كثيرا عن الدخان والمدخن ما زال يدخن؟ لأنه لا عقل له، والله بعقد الهاء لا عقل له. لو كان له عقل ما عصى الرب جل جلاله وامتنع، لأن مناط العقل في العبودية وفي الاستجابة لمنهج الله، فمن خالف لا عقل له، كما قال تعالى عن الكفار في النار: وقالوا لو كنا نعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما كانش عندهم عقول. نعم قد يكونوا أذكياء لكن لا عقول لهم. فلابد أن نتفكر يا إخوة، أنت اللي بتغتاب الناس، أما تعلمت من تعاقب الليل والنهار؟ أما تعلمت أن الموت منك قريب؟ أخ من سوريا جاء لاجئا فارا من ولايات المعارك ونجا بثلاثة أطفال وجاء إلى ألمانيا. فجأة الأولاد خارجين بيتفسحوا غرقوا الثلاثة في النهر، مات ثلاثتهم. والله يا إخوة وبعت يطلب الدعاء ثلاث أطفال في لحظة. الموت بيجي فجأة، لحسن أنت مفكر نفسك بصحتك وبعافيتك، في لحظة ثلاث أطفال، ما هماش كبار وشباب ولسه العمر، ده أطفال. ماذا تنتظر أنت؟ يبعث المرء على ما مات عليه، هل تنتظر أن يأتيك ملك الموت وأنت تحمل سجارة وأنت تغتاب الناس وأنت تكذب وأنت تخون وأنت وأنت؟ انظر لحال المتدبرين المتفكرين، اسمع: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي أن حالهم كله عبادة، حالهم كله عبادة. لماذا؟ لأن المرء يبعث على ما مات عليه، فمن كانت العبادة ديدانه يموت على عبادة، الطاعة هيموت على طاعة، المعصية ربنا يسلم، ربنا يسلم. يأتيك ملك الموت وأنت على معصية، هذه مصيبة، هذه مصيبة. قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك فقنا عذاب النار. أدي أهل العقول يخشون النار، أدعيتهم حارة باكية يخافون عذاب ربهم جل جلاله. فهل خفنا ربنا، هل خفنا ربنا فأقلعنا عن معصيته؟ هذا هو السؤال، هذا سؤال لمن تفكر. أما قلت لك هل تعرف ربك؟ هل تعرف القرآن؟ من يعرف ربه لا يمكن أن يعصيه. يبقى اللي بيعصي الله ما عرف الله بعد، ما عرف الله. يا إخوة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله تعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله، منعم ينعم عليك وتعصيه أمرك جلل. هذا هو رد الجميل الذي خلقك ورزقك وأعطاك سمعا وبصرا وفؤادا ومن عليك بالمنن والآلاء، تعصيه بدلا من أن تشكره بالنعم تحاربه بالنعم التي أنعم بها عليك. بئس العبد هذا الذي لا يشكر ربه ولا يعرف قدره. فالتفكر قادهم لتلك الأدعية الباكية الحارة: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ولا شك أن العصاة من الظالمين، ليس لهم نصير يوم القيامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هكذا بفاء السرعة، إيمان سريع، يسمعون الموعظة فيستجيبون، يؤمرون فيأتمرون، ينهون فيجتنبون. هؤلاء هم أهل العقول. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك ربنا سبحانك. نعم يا رب.
So kommen wir zu diesem wichtigen Thema, wie wir am Anfang des Vortrages erwähnt haben, über das wir heute sprechen werden, bismillahi ta'ala. Und zwar über Tafakkur, wie wir erwähnt haben, das Nachdenken über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, das Nachdenken über die weltlichen Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte wissen, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat Al-Imran, beginnend ab Vers Nummer 190 bis 194. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung des Koran: In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen, Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Unser Herr, gewiss, wenn du uns Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief, glaubt an euren Herrn, da glaubten wir. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen Taten und berufe uns ab unter den Gütigen. Unser Herr, und gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast und stürze uns nicht in Schande am Tage der Auferstehung. Gewiss, du brichst nicht, was du versprochen hast. Man sollte wissen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier in diesem Vers, und zwar Vers 190, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied beziehungsweise und in der Aufeinanderfolge von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier den Tag und Nacht, den Tag und die Nacht aufgrund dessen, dass der Mensch, und ebenfalls das ist ein Weckruf an uns, dass wir uns bewusst werden, dass der Mensch eigentlich einfach nur aus Tagen besteht. Yani dein Leben und mein Leben, dieses besteht lediglich aus Tagen, Tag ein, Tag aus, bis dein Lebensende erreicht ist. Deswegen sollte sich der Muslim bewusst werden, Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in der Aufeinanderfolge von Nacht und Tag. Denn hier allgemein betrachtet die gesamte Zeit. Denn wenn du siehst die Zeit, oder wenn wir es expliziter erwähnen, ein Jahr beispielsweise oder ein Monat, ja, oder eine Woche, all diese bestehen lediglich aus Tagen, Tag ein, Tag aus. Und genauso wie die Sonne kommt, nachdem die Dunkelheit war, wird wieder die Dunkelheit kommen, nachdem die Sonne war. Und dies deutet darauf hin, liebe Geschwister, dass es ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala ist, aber ebenfalls ein Weckruf an jeden einzelnen Muslim, dass man sich bewusst wird, dass wahrlich die Zeit einem davon rennt. Denn wenn wir sehen, wie die Zeit schnell vorbeigeht, vor nicht allzu langer Zeit haben wir hier gesessen und wir haben gesagt, bald und nächste Woche wird inshallah Ramadan sein und so weiter und so fort. Und jetzt sitzen wir hier und werden sagen, vielleicht ist das heute unser letztes Treffen in diesem Monat Ramadan. Deswegen sollte sich der Muslim bewusst werden, wie schnell eigentlich die Zeit davon rennt. Und man sollte das nutzen, was Allah subhanahu wa ta'ala einem vorgeschrieben hat. Und man sollte die restlichen Tage des gesegneten Monats Ramadans versuchen zu nutzen. Genauso wie man versuchen sollte, den Rest seines Lebens zu nutzen. Denn der Muslim sollte sich bewusst werden, dass der Tod kein Alter kennt. Und dass der Tod plötzlich zu einem kommt. Und niemand von uns weiß, wo er sterben wird. Und niemand von uns weiß, wann er sterben wird. Aber deswegen und genau aus diesem Grund ist es wichtig, wenn wir keine Kenntnis über den Zeitpunkt unseres Todes haben, dass wir uns bewusst werden, dass wir die restlichen Zeit ausnutzen, die uns Allah subhanahu wa ta'ala gewährt hat. Und deswegen sollte der Muslim sich bewusst werden und nachdenken, wie er diese Zeit, jetzt ist er zu dieser Erkenntnis gekommen, dass er sich bewusst wird, dass er die Zeit realisieren muss und dass er diese Zeit nutzen muss, die ihm bleibt. Aber die Frage ist, die wir uns stellen sollten als Muslime, wie wir die Zeit verbringen, liebe Geschwister. Denn traurigerweise sehen wir wenige, die ihre Zeit so verbringen, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat. Und traurigerweise sehen wir aber viele Muslime, die die Zeit versuchen zu nutzen, aber indem sie ungehorsam sind gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Indem du dir bewusst wirst, dass du eigentlich nur aus Tagen bestehst, aber trotzdem verbringst du diese Tage, indem du lästerst und indem du Sünden vollziehst und indem du große Sünden vollziehst und indem du rauchst und indem du machst und indem du machst. Und der Shaitan versucht uns diese Taten schön zu reden, indem er zum Raucher kommt und er sagt ihm, du rauchst lediglich, der andere raucht viel mehr. Oder der andere nimmt irgendwelche berauschenden Mittel zu sich und der kifft und der nimmt Drogen und er macht dies und er macht das. Du bist lediglich ein Raucher, du bist ein guter Mensch. Und auf diese Falle fallen viele der Muslime rein. Und das ist traurigerweise, fallen wir viel darauf rein. Aufgrund dessen, obwohl wir eigentlich die Spuren des Shaitan kennen und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, folgt nicht den Spuren des Shaitan, wo wir uns bewusst werden, dass der Raucher das, was er vollzieht, dass er täglich eine Schachtel Zigaretten raucht, Allahu a'lam, was sie zurzeit kosten, aber vor allem nicht, vor nicht allzu langer Zeit hat eine Zigarettenschachtel 6 Euro gekostet. Wenn du dir bewusst wirst, dass ein Muslim 6 Euro am Tag ausgibt, ja, erwähnen wir das mit 30 Tagen, ja, da musst du kein Mathe-Genie sein, dass du ungefähr plus minus 180 Euro ausgeben wirst. Aufgrund dessen, um deiner eigenen Gesundheit zu schaden. Aufgrund dessen, um den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala auf dich zu wägen. Und du nutzt dieses Geld, liebe Geschwister, oder lieber Bruder, oder die Schwester, falls sie raucht, du nutzt dieses Geld, diese 180 Euro pro Monat, und wenn du das hochrechnest, kommst du auf einen enormen Betrag. Aber trotzdem gehen wir aus auf diesem Wege, indem wir den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala erwägen. Und der Shaitan macht es uns schön. Dann mit diesem Geld 6 Euro am Tag, wenn du jeden Tag in die Moschee gehst und du versuchst nur 5 Euro davon zu spenden, oder du nimmst diese 6 Euro und du nimmst deinen Kindern, du gehst in die Metzgerei und kaufst dir ein Kilo Fleisch oder du kaufst etwas, was seine Kinder oder was seine Frau oder wie auch immer erfreut, so wirst du sehen, dass du viel mehr Nutzen davon haben wirst, als von dieser Zigarettenschachtel. Diese Zigarettenschachtel, die ja nie ausnahmslos überhaupt nichts Positives mit sich bringt. Vielmehr sind es Krankheiten und andere Dinge, die deine Lunge befallen, die dein Blutbild befallen und andere Sünden, die man ebenfalls dadurch vollzieht. Und man erwägt dadurch nichts Schönes außer den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte der Muslim sich bewusst werden, dass die Sünde eine gewaltige Tat ist, ganz egal wie sie ist. Und man sollte wissen, dass man nicht auf diese Falle des Shaitan reinfallen sollte und sich fragen sollte oder diese Sünde als klein zu sehen. Denn wahrlich, der Schlaue ist derjenige, der nicht die Sünde als klein sieht, sondern ganz egal wie klein die Sünde ist, er ist sich bewusst, gegenüber wem er in diesem Moment ungehorsam ist. Und zwar gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, und wenn wir diese Sache ansprechen, Oder wenn der Vortraggeber diese Sache anspricht, dann ist das keineswegs negativ gemeint oder ein Angriff. Vielmehr sollte es eine Ermahnung sein und wahrlich die Ermahnung nutzt dem Gläubigen. Und man sollte wissen, derjenige ermahnt dich mit der Wahrheit, der wirklich yani, dich im Herzen trägt und der wirklich nur das Beste für dich wünscht. Denn viele Geschwister und wir sind alle inbegriffen davon. Wir sind vertieft in der Sünde, aber trotzdem fragen wir uns, wieso Allah subhanahu wa ta'ala unsere Bittgebete nicht erhört. Yani, du betest und machst und du bittest Allah subhanahu wa ta'ala, aber diese Bittgebete werden nicht erhört. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt eine authentische Überlieferung, die bei Al-Bukhari überliefert ist, über eine Person, die, yani am Anfang des Hadithes wird einiges erwähnt, aber wir kommen zum wichtigen Part des Hadithes, den wir entnehmen für diesen Vortrag. So wird überliefert, dass diese Person kommt mit staubiger, yani mit einem staubigen Erscheinungsbild, mit staubigem Erscheinungsbild, sei es jetzt sein Gesicht, seine Haare, seine Kleidung, mit einem staubigen Erscheinungsbild und er ist auf der Reise und er hebt seine Hände zum Himmel und er sagt, Ya Rabb, Ya Rabb, und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber sein Essen ist von Haram und sein Trinken ist von Haram und er wurde mit Haram gespeist und seine Kleidung ist von Haram. Wie soll ihm erhört werden? Wie soll ihm erhört werden, erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie soll ihm erhört werden? Und das, was wir entnehmen aus diesem Hadith, ist, dass diese Person mit Zeichen kommt, die eigentlich dafür sprechen, dass eine Dua angenommen wird. Und zwar, es wird erwähnt, eine Person, die ein staubiges Erscheinungsbild hat, also ist das schon mal jemand, der enthaltsam ist in seinem Leben. Und eine Person, die auf der Reise ist, ebenfalls ein Zeichen dafür, dass die Dua angenommen wird. Und er hebt seine Hände, ebenfalls ein Zeichen dafür, dass die Dua angenommen wird. Oder Merkmale, die das Annehmen der Dua fördern. Aber so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie soll ihm erhört werden? Und sein Essen ist von Haram und sein Trinken ist von Haram und er wurde durch Haram gespeist und seine Kleidung ist von Haram. Deswegen, liebe Geschwister, soll dies ein Weckruf an jeden Einzelnen von uns sein, dass wir versuchen, den Rest von Ramadan auszunutzen. Denn wahrlich derjenige, und damit sind wir alle einbegriffen, niemand soll sich für rein sprechen. Ja, niemand soll von sich selbst für rein sprechen oder sich selbst anlügen. Ja, derjenige, der, und wir sind bei der 24. Nacht von Ramadan, derjenige, der immer noch vertieft ist in die Sünden, egal welche Sünden auch immer, dieser soll wissen, dass Ramadan ihn nicht erzogen hat, wie er ihn hätte erziehen sollen. Denn Ramadan ist eine Erziehungsschule. Für denjenigen wird er erfolgreich sein, der am Ende von Ramadan rausgeht und hat einen besseren Zustand, als er vor dem Monat Ramadan hat. Und erniedrigt ist derjenige, der den Monat Ramadan fastet, aber seine schlechten Angewohnheiten nicht unterlässt. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, vielleicht ist es von einem Fastenden so, dass er von seinem Fasten nichts hat, außer das Hungern und das Dursten. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zurückbringt zu der wahren Religion, dass er uns zurückbringt zum Koran und zu der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dass er uns zurückbringt zur Rechtleitung aufgrund dessen, damit wir die schlechten Taten, die Sünden unterlassen und die Nähe suchen zu Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt Allah azza wa jalla weiterhin, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Und hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Und zwar sagt Allah azza wa jalla, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala für diejenigen, die Verstand besitzen. Für diejenigen, die Verstand besitzen. Und wenn wir im islamischen Sinne von einem Verstand sprechen, dann ist damit nicht der Intelligenzquotient gemeint oder ähnliches. Nicht, denn es mag sein, dass er einen Intelligenzquotient, yani einen enormen Intelligenzquotient hat. Sehr, sehr hoch. Und er ist sehr schlau. Und er ist vielleicht ein Wissenschaftler in verschiedenen Gebieten. Und er hat yani die Intelligenz mit Löffeln gefressen sozusagen. Aber trotzdem sollte man wissen, nicht jeder Intelligente hat auch wirklich oder nutzt seinen Verstand. Denn im islamischen Sinne reden wir davon, wenn wir vom Verstand sprechen, derjenige, der versucht mit seinem Verstand die Wahrheit zu finden, derjenige, der versucht mit seinem Verstand die Wahrheit herauszufinden, um im Endeffekt die Nähe zu finden zu Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt Allah azza wa jall, liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Und dann erwähnt sie Allah subhanahu wa ta'ala und erwähnt Merkmale, wie man diese Personen erkennt, die einen wahrlichen Verstand besitzen. So sagt Allah azza wa jall, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Und so sehen wir, dass deren Zustand es ist, dass sie nonstop im Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala sind. Diejenigen, die Allah stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken. Yani egal in welcher Situation er ist, er gedenkt immer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann kommt weiterhin ein wichtiger Part. Und zwar sagt Allah azza wa jall, und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Diejenigen, die nachdenken über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Daher, nachdem wir gesehen haben, diejenigen, die Verstand besitzen und wie deren Zustand ist, yani wie ist die Folge, wenn ich einen Verstand besitze und ich denke nach über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala und Himmel und Erde und ich denke Allah subhanahu wa ta'ala stehen, sitzen und auf der Seite liegen, das Resultat davon ist brennende Bittgebete, die einem in das Herz, sozusagen, die das Herz zum Weinen und zu Bluten bringen. Und diejenigen resultieren oder haben das Resultat, indem sie dann im Endeffekt Allah subhanahu wa ta'ala bitten und sie sagen, yani die Allah stehen, sitzen und auf der Seite liegen, gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken, unser Herr, yani sie sagen nun, unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Yani sie sind sich bewusst, wie gewaltig die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und so sagen sie, unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, unser Herr, gewiss, wenn du uns Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt. Und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief, glaubt an euren Herrn, da glaubten wir. Und das ist ebenfalls ein Zeichen für diejenigen, die ihn Verstand besitzen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief, glaubt an euren Herrn, und dann kommt in der arabischen Grammatik, diese Fa wird benutzt für die Surah, yani für die Schnelligkeit, da glaubten wir. Unser Herr, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief, glaubt an euren Herrn, da glaubten wir. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen Taten und berufe uns ab unter den Gütigen. Unser Herr, und gib uns, was du uns durch deinen Gesandten versprochen hast, und stürze uns nicht in Schande am Tage der Auferstehung. Gewiss, du brichst nicht, was du versprochen hast. So viel, liebe Geschwister, zu dem Resultat, was einem dazu bringt, wenn man wahrlich nachdenkt über die weltlichen Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala. Nein.
إن المؤمن الذي يسيح متفكرا في كون الله الفسيح تأتيه الرهبة من عظمة الله وجلاله عندما يرى عظمة الخلق من حوله فإذا به يهرب مسرعا إلى مساكن رحمته جل جلاله وإلى موجبات مغفرته فيترك التقصير ويقبل على الطاعات ويتوب إلى الرب جل جلاله توبة نصوحة ولعل رمضان أن يذكر المؤمن بهذه القيم فيسارع إلى التوبة ويقلع عن الذنب خطير يا إخوة في المسألة أن الله جل جلاله يصرف صنفا من خلقه عن هذه القيم في سورة الأعراف آية 146 سورة الأعراف آية 146 يقول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نسأل الله السلامة يبقى شايف الطاعة هي يبعد عنها المعصية هي يعملها صرفه الله عز وجل صرفه عن الفهم فلم يعقل ولم يتدبر ولذلك يقول وهب ابن منبه رضي الله عنه وارضاه هذا الصحابي الجليل يقول ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم ولا فهم امرؤ قط إلا علم ولا علم امرؤ قط إلا عمل يبقى أصل العمل الصالح في التفكر كلما أطلت الفكر في الكون من حولك وفي آيات ربك التي بثها في كونه كلما زادت عظمة ربك في قلبك فإذا عظمت منزلة ربك عندك عندها يأتيك العلم العلم بالله عز وجل. هذا العلم يقودك إلى العمل الصالح. إذن ما الذي أبعدني عن العمل؟ عدم العلم بالله. لم أعرف ربي بعد، لم أعرف عظمة ربي بعد، وهذه قضية خطيرة. لذا يتمادى العاصي في معصيته والمقصر في تقصيره. الذي ينظر للحرام ما زال ينظر للحرام، الذي يرتكب الفواحش ما زال يرتكب الفواحش، مما يندى له الجبين. أنك عندما تجول في أخبار بلاد المسلمين ترى عجبا، ترى الفاحشة في نهار رمضان، الفاحشة على مائدة رمضان، انظروا، لم يعظم الشهر بعد. ترى المنكرات على مائدة رمضان، ترى وسائل الإعلام في بلاد المسلمين يحاربون رمضان ويحاربون الصيام ويحاربون القيام، أفلام ومسلسلات ومجون وإباحية وكذارة وتبرج وسفور وغناء ورقص على مائدة رمضان. فإن لله وإنا إليه راجعون. إذن يا إخوة، التفكر التفكر. أيها العاصي، سل نفسك ماذا أنت صانعة عندما تدخلين القبر وحدك ويذهب عنك القريب والحبيب، يذهب عنك الأهل والولد، ماذا أنت فاعلة عندما تسألين من ربك ومن نبيك وما دينك؟ سل نفسك عندما تأتي يوم العرض على جبار السماوات والأرض ويسألك الرب جل جلاله. إذا وقفت أمام عظيم من عظماء الدنيا تجتهد ألا يرى فيك مخالفة أو تقصير، فما بالكم بجبار السماوات والأرض. جبار السماوات والأرض سبحانه جل جلاله، الذي أخبر النبي عن خلق من خلقه فقال: إن لله ملائكة في السماء السابعة، منهم القائم لله، ومنهم الراكع لله، ومنهم الساجد لله، يسبحون الله منذ أن خلقهم على حالهم هذا. فإذا كانت الساعة ارتعدت فرائصهم من مخافة الله وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فكيف يكون حال العصاة وحال المذنبين يا عباد الله؟ أما تعلمنا من رمضان أن ننقي النفس من أضرانها وأن نقلل من تقصيرنا في جنب ربنا جل جلاله؟ التفكر يا إخوة يقود إلى الفهم، الفهم يا إخوة يقود للعلم، العلم يقود للعمل. ورمضان مدرسة إيمانية. ها هو رمضان يحزم حقائبه، يؤذن بالرحيل، فماذا تعلمنا من رمضان؟ هذا هو السؤال. وماذا أثمر فينا رمضان؟ هل حصلنا ثمرة الصيام التي بينها ربنا في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ هذه هي الثمرة. هل حصلناها؟ هل حصلنا تقوى ربنا جل جلاله؟ التقوى أن تنفذ الأمر وأن تجتنب النهي وأن تجعل بينك وبين ما يغضب ربك حجابا وحاجزا، أن تجعل بينك وبين غضب الرب حاجزا، أن تجعل بينك وبين نار الآخرة حاجزا. فعليك أن تجلس مع نفسك قبل أن يخرج رمضان وتسألها: هل أقلعت عن الذنوب؟ لعل الله علي أن يتوب قبل أن يخرج رمضان ويقبلني ويعتق رقبتي من النار، فإنه جل جلاله له في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. فهل أنا أهل للعتق من النار؟ اسأل نفسك، الله يرضى عليك، قبل أن يتفلت ما بقي من رمضان. كان أحد السلف يقول في نهاية رمضان: يا ترى من منا الفائز فنهنيه، ومن منا الخاسر فنعزيه. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في صبيحة عيد الفطر وهو أمير المؤمنين جلس يأكل كسرة خبز بزيت، تعجب جالسوه وسألوه: يا أمير المؤمنين، كسرة خبز بزيت واليوم عيد؟ قال علي معلما ومربيا: إن اليوم عيد لمن غفر بالأمس ذنبه، إن اليوم عيد لمن قبل بالأمس صومه. يا هؤلاء، كل يوم يمر عليك لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. هذا فهم العيد عند السلف، اليوم اللي يمر عليك بدون معصية وبدون تقصير، اليوم اللي يمر عليك وقد قبلك الله وغفر ذنبك، اليوم اللي ربنا يقبل فيه صيام رمضان منك. فالبدار البدار يا إخوة قبل أن يتفلت منا رمضان.
Den Vers, den wir vorhin erwähnt haben, über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, so haben wir denjenigen gezeigt, der die Verse Allah subhanahu wa ta'ala verstanden hat und dann zu denjenigen gehört, die erfolgreich geworden sind und Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten haben. Und das ist der Zustand des Gläubigen, wenn er Verse von seinem Herrn hört oder eine Aufforderung von seinem Herrn hört, dass er oder ein Gebot von seinem Herrn hört, dass er versucht, dies zu vollziehen und damit das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen, und er versucht, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu flüchten. Und das Gegenteil ist derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-A'raf, Vers 146 erwähnt hat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung des Koran: Ich werde von meinen Zeichen diejenigen abwenden, die auf der Erde ohne Recht hochmütig sind. Wenn sie auch jedes Zeichen sehen, glauben sie nicht daran. Und wenn sie den Weg der Besonnenheit sehen, nehmen sie ihn nicht zum Weg. Und wenn sie den Weg der Besonnenheit sehen, so nehmen sie ihn nicht zum Weg. Wenn sie aber den Weg der Verirrung sehen, nehmen sie ihn sich zum Weg. Dies, weil sie unsere Zeichen für Lüge erklären und ihnen gegenüber unachtsam sind. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, für diejenigen, die die Verse Allah subhanahu wa ta'ala sehen, aber ihnen nicht folgen. Und diejenigen, die ein Gebot von Allah subhanahu wa ta'ala hören, aber dies nicht vollziehen. Und diejenigen, die ein Verbot von Allah subhanahu wa ta'ala hören, aber es vollziehen. Und diejenigen, die den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala erwägen. Und diejenigen, die nicht dem folgen, womit der Koran und womit die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. So sagt Allah azza wa jall: Und wenn sie den Weg der Besonnenheit sehen, yani den erfolgreichen Weg, so nehmen sie ihn nicht zum Weg. Wenn sie aber den Weg der Verirrung sehen, den Weg der Irreführung, so nehmen sie ihn sich zum Weg. Dies, weil sie unsere Zeichen für Lüge erklären und ihnen gegenüber unachtsam sind. Und das ist der Zustand, den viele von uns durchleben, dass einem die Sünde schmackhaft erscheint und einem der Weg der Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala schwer und steinig erscheint. Aber der Muslim sollte eigentlich, und derjenige, der wirklich nachdenkt und seinen Verstand besitzt, sollte derjenige sein, der, wenn er ein Gebot von Allah subhanahu wa ta'ala hört, versucht, dieses zu vollziehen. Und wenn er ein Verbot von Allah subhanahu wa ta'ala hört, dass er versucht, davon fern zu bleiben. Einer der Rechtschaffenden hat gesagt, liebe Geschwister, in der sinngemäßen Übersetzung hat er es in einer Kette dargestellt und er hat gesagt, dass derjenige, der versteht, im Endeffekt Wissen bekommen wird und derjenige, der Wissen bekommen wird, im Endeffekt Taten vollziehen wird. Das heißt, derjenige, der nachdenkt, dieser wird Wissen bekommen und derjenige, der Wissen hat, der wird zu den Taten kommen. Das heißt, wenn wir sehen, der Ursprung eigentlich von allem ist, dass man nachdenkt, dass man Wissen erlangt. Yani, wenn du all dies siehst und nachdenkst über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala und dieses ledigliche Nachdenken im Endeffekt zu einem festen Wissen wird, was in deinem Herzen verankert ist, und du weißt, dass der Schöpfer und der Lenker und der Herrscher aller Dinge Allah subhanahu wa ta'ala ist und dies von einem Nachdenken zum Wissen geworden ist, dann wird es im Endeffekt von einem Wissen zu einer Tat. Denn diejenigen vollziehen Taten, die auf einer gewissen Art von einem Wissen basieren. Deswegen ist die Wichtigkeit, nachzudenken über die Verse Allah subhanahu wa ta'ala. Also sollte sich jeder von uns fragen, wie seine Taten eigentlich sind. Und jeder von uns, und das ist das Wichtige, liebe Geschwister, ist, dass wir uns nicht selber anlügen und dass wir uns selber nichts vormachen und dass du dir selbst antworten wirst. Nein, du brauchst nicht den rechts neben dir oder links neben dir anzuschauen und ebenfalls braucht sie nicht die rechts neben sich oder links neben ihr anzuschauen, sondern jeder von uns kann sich diese Frage selbst beantworten. Ist er mit seinen Taten, die er vollzieht, zufrieden? Und jeder von uns kann sich das fragen, liebe Geschwister. Ja, nee, ich stelle mir jetzt diese Frage, mit den Taten, die ich habe, bin ich zufrieden? Kann ich damit vor Allah subhanahu wa ta'ala erscheinen? Und jeder von uns sollte sich diese Frage stellen. Wie ist dein Zustand? Wie sind deine Taten vor Allah subhanahu wa ta'ala? Wisse, dass der Mensch, und das ist eine natürliche Folge, das ist keine Zauberei oder ähnliches, das ist eine natürliche Folge, der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat. Und das ist, wie wir erwähnt haben, mit dem puren Verstand verstehst du das. Du kannst dich verlangen oder denken, dass du dein Leben lang sündigst, aber in diesem Moment, wo der Tod zu dir kommt, gehörst du auf einmal zu den Rechtschaffenen. Und wir reden nicht von dem, der bereut und rechtschaffene Taten vollzieht. Dieser hat die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Man versucht aber lediglich denjenigen zu ermahnen, um zu wissen, du kannst deinen Lebensstil, deine Taten widerspiegeln und dann kannst du sehen, bist du bereit, so vor Allah subhanahu wa ta'ala zu stehen. Und wir sollten uns Wissen aneignen und wir sollten wissen, dass wenn wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden, die Geschwister, dass das Ganze damit beginnt, dass du ins Grab gelegt wirst, in diese vielleicht 40, 50 Zentimeter Breite und da wirst du reingelegt. Sind wir bereit, Allah subhanahu wa ta'ala so zu treffen? Und dann wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und Allah azza wa jal wird dir die Fragen stellen. Allah azza wa jal wird dir die Frage stellen, wer ist dein Herr? Und wer ist dein Prophet? Und was ist deine Religion? Allah subhanahu wa ta'ala wird dir diese drei Fragen stellen. Und wisse, dass man sich diese Antworten schon im Leben, im diesseitigen Leben aneignen kann, indem man versucht, nach diesem Stil zu leben. Indem man versucht, nach diesem Weg der Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala zu leben. Liebe Geschwister, der Mensch sollte sich eigentlich bewusst werden, dass er eigentlich ein Nichts ist. Oder dass er sehr wenig ist. Oder dass er sehr schwach ist, subhanallah. Denn oft ist es so, dass der Mensch hochmütig wird. Oder er denkt mit der Zeit von sich, dass er etwas Besonderes sei oder ähnliches. Subhanallah, wenn wir in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala sehen, und das geht hervor in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jal, zu seiner Schöpfung gehören Engel, die seitdem sie erschaffen worden sind, in der Niederwerfung sind. Und es gehören Engel, die im Gedenken Allah sind und die in der Verbeugung sind. Diejenigen seit dem Tag ihrer Erschaffung, bis zu dem Tag, an dem die Stunde sein wird und sie sich erheben werden. Und subhanallah, sie werden im Endeffekt sagen, Subhanak, gepriesen bist du, O Allah, wir haben dich nicht so angebetet, wie es sich gebührt, dich anzubeten. Dies nur, um zu vergleichen, oder wenn wir uns in der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, die Beschreibung der Engel ansehen. Das sind überdimensionale Dinge, liebe Geschwister. Deswegen sollte man sich bewusst werden und nicht hochmütig werden. Und wisse, dass das Beste, was du tun kannst in deinem Leben, dass du ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala bist. Allah azza wa jal erwähnt in Surat al-Baqarah in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Allah azza wa jal erwähnt das Ziel aus dem Fasten. Er sagt, O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben ist, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget oder auf dass ihr Gottesfurcht erlangen möget. Und so kann sich jeder von uns diese Frage stellen. Und wir sind kurz davor, den Monat Ramadan zu verabschieden. Gehöre ich zu denjenigen, die wahrlich diesen Monat Ramadan genutzt haben und gottesfürchtiger geworden sind? Und die Gottesfurcht ist etwas ganz Simples. Die Gottesfurcht, liebe Geschwister, ist, dass du ein Gebot von Allah subhanahu wa ta'ala hörst und du vollziehst es. Und dass du ein Verbot von Allah subhanahu wa ta'ala hörst und du bleibst davon fern. Und dass du zwischen dir und dem Zorn Allah subhanahu wa ta'ala oder der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala eine Trennwand aufbaust. Das heißt, zwischen dir und dem Zorn Allah subhanahu wa ta'ala ist etwas, was dich trennt. Du hörst ein Gebot und du vollziehst es und du hörst ein Verbot und du bleibst davon fern. Und zwischen dir und dem Zorn Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Trennwand. Und das ist die Gottesfurcht. Wie wir erwähnt haben, es sind wenige Tage, bis der Monat Ramadan vergehen wird. Und einer von den Salaf hat gesagt, wo ist der Erfolgreiche nach dem Monat Ramadan? Wo ist der Erfolgreiche, damit wir ihm gratulieren? Und wo ist der Verlierer, damit wir ihn bedauern? Wo ist der Erfolgreiche, damit wir ihm gratulieren? und wo ist der Verlierer, damit wir ihn bedauern. Und Ali radiallahu anhu wurde gefragt, am Tage von Eid hat er da gesessen und hat eine Mahlzeit aus trockenem Brot mit ein bisschen Öl zu sich genommen. Und so ist jemand zu ihm gekommen und hat gesagt, ja Ali, dieser Zustand, diese Mahlzeit, obwohl es ein Tag von Eid ist, und so sagte Ali radiallahu anhu, Eid, es ist für denjenigen, der von ihm gestern angenommen wird und dem sein Fasten angenommen wird und seine Taten angenommen wurden. Das ist derjenige, der wahrlich eine gewisse Art von Eid, ein Festtag hat. Und so wurde ebenfalls gesagt, ein Festtag ist für den Muslim immer, wenn ein Tag vergeht und er hat Allahs Zorn nicht erwägt und er hat die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala eingehalten. Das ist ein Eid, das ist ein Festtag für jeden von uns. Ein Festtag ist nicht lediglich, damit wir feiern, dass dieser Monat vergangen ist, aber wir haben weder an Gottesfurcht zugenommen, noch an guten Taten zugenommen und vielmehr haben wir weiterhin den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala erwägt.
At-tafakkur ibadallah ma'na italat an-nazar wa idamat an-nazar alladhi yaqudu ila al-fahm wa ila al-'ilm billahi rabbil 'alamin. هذا التفكر جعل الإسلام له حدودا، حدوده كما جاء في الأثر تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. الآلاء أي النعم والصفات، فالمؤمن له حدود في التفكر، فهو يتفكر في الآلاء مثل صفات الله مثل أفعال الله، ولكن لا يتفكر في ذات الله، لأن ذات الله غيب ولا يعلم كنها الغيب إلا الله رب العالمين، فلا سبيل للعقل في ذلك. فمن خاض في الذات خرج عن دائرة الإيمان. ولذلك عندما سئل مالك رحمه الله تعالى قيل له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا الضال المضل يسأل عن الذات، كيف هو، كيف استوى؟ وما سأل ما معنى استوى إلا لأجابه مالك. فقال له مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وما أراك إلا ضالا، فأمر بي فأخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسأل عن الكيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله، لأن الله غيب وصفات الله غيب، فلا تسأل كيف هو، ولكن اسأل ما معنى استوى. نقول لك استوى يعني ارتفع، يعني علا، كما أخبر جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تسأل عن كنه الصفة وكيفيتها، لأنها غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن تفكر في آلائه، تفكر في صفاته، تفكر في خلقه، فهذه حدود التفكر. تفكر في آيات الكون من حولك، تفكر في نفسك، تفكر في آيات القرآن متدبرة، فهذه الحدود التي تقودك إلى العلم وإلى ترسيخ الإيمان وزيادة الإيمان في النفس. إن فعلت وأنت في حاجة إلى ما يعينك على أن تفعل، ومما يعينك التقوى والتي هي ثمرة الصيام، تقوى الله عز وجل تعينك على التفكر. مداومة ذكر الله عز وجل وكثرة الذكر، وهذه آفة عند الكثيرين منا، وللأسف قل أن نذكر ربنا جل جلاله. لكن الواحد منا قد يجلس مثلا على الفيسبوك 4 ساعات بيقرأ أخبار باطلة وهو سعيد، ممكن يمسك جريدة يقرأ أخبار الرياضة 1.5 ساعة وهو سعيد، ممكن يمسك كتاب قصص من قصص الدنيا يقرأ وهو سعيد، قصص المغامرات وهو سعيد، لكن قل أن يحمل القرآن ويقرأ 1.5 ساعة وهو سعيد. ودي قضية خطيرة قوي. وبعدين يسأل إيه حالنا، ماله كده، ما لازم يبقى حالك كده، غفلت عن ذكر ربك وأقبلت على ذكر الدنيا، ماذا تنتظر؟ الله تعالى أمرك فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مش أي ذكر، ذكرا كثيرا. فمما يعينك على التفكر أن تكثر من ذكر ربك عز وجل. أين أنت من أذكار الصباح ومن أذكار المساء؟ أين أنت من أذكار النوم ومن أذكار الاستيقاظ؟ أين أنت من أذكار دخول المسجد والخروج من المسجد؟ أين أنت من أذكار الخروج من المنزل ودخول المنزل؟ أين أنت من أذكار دخول الخلاء والخروج من الخلاء؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ سأل نفسك، هل تذكر ربك؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يسأله كل منا لنفسه. هل تذكرين الله؟ هل أنت تذكرين الله حقا أم لا؟ هذه قضية لابد أن نعيها. على مائدة رمضان عمل لكم دوري كرة قدم اسمه إيه؟ بيقولوا في دوري شغال
أيرو بتاع الأيروبا
يعني، ممكن الواحد منهم يجلس ساعة ونص دائما ماتش مبسوط وسعيد، تعال في صلاة التراويح 40 دقيقة 8 ركعات يا مشكلة، يعمل لك مشاكل. إنما قدام كرة القدم مبسوط قوي وسعيد ومنتظر الجون، يا سلام، نعم منتظر جون، ودي المشكلة، ومهيئ نفسه لكرة القدم. لكن تعال بقى أصلي معانا التراويح، أو الشيخ يدي درس ساعة ونص، يا مصيبة، نقعد نتقلق وإمتى الراجل ده يخلص. أنا فكرة ساعة وخمس دقايق بس، لسه ما كملت الساعة ونص، ما كملتش ماتش كرة قدم، ومش لوحدي، ده أنا معايا مترجم، أنا باخد نص المدة وبياخد نص المدة يعني. الله يبارك لك. إنما قدام كرة القدم يا قلوبنا عمالة تدب، يلا شوط، كله جون. واحد سألني والله يا إخوة، كنت في مصر بيستفتي، يا عم الشيخ أنا عايز أستفتيك كده فتوى لسنة محرج. قلت له يا ابني مفيش حرك في الفتوى، اسأل. قال لي والله يا عم الشيخ أنا أكون صريح معاك، تفضل يا ابني. كان ماتش الأهلي والزمالك، وبعدين يا سيدي فالعصر أذن، فأنا قلت لو رحت المسجد هيفوتني جزء من الشوط الثاني، فأنا قلت هصلي جنب التلفزيون. قلت له بعدين؟ قال لي وصليت جنب التلفزيون، وبدأ الشوط الثاني، وفي أول دقيقة الأهلي جاب جون، وأنا كنت في الركعة الثانية فغلطت وقلت جون. والله العظيم هكذا. إيه حكم الصلاة؟ قلت له الصلاة جون. صلاة إيه؟ هي دي صلاة؟ أنت ما صليت يا ولدي، أنت تخدع نفسك. الجول الجول، وبيصلي بين يدي الملك جل جلاله، مشغول بالكورة، واللي مشغول بمسلسل، واللي مشغول بفيلم، واللي واللي واللي. يا إخوة يا إخوة الله يرضى، لابد أن نراجع إيماننا، لابد أن نراجع حالنا مع ربنا. هل نحن أهل لنصرة الله لنا؟ والله أبدا. الأمة المنكسرة دي لا يمكن أن تنصر، كيف تنصر الأمة وهذا حالها، وهذا حال شبابها، وهذا حال أبنائها؟ لابد أن تنكسر الأمة، ولابد أن تزلزل، لأنها إن انتصرت على مخالفتها هدم المنهج. الصحابة يوم أحد لمخالفة واحدة، خلف أمر النبي في جبل الرماة، وسابوا الجبل ونزلوا، إيه اللي حصل؟ صلب الناصر لمخالفة واحدة، وقائدهم مين؟ رسول الله محمد بن عبد الله، كسرت رباعيته، دخل المغفر في وجنته، وسقط في الحفرة، وفر أصحابه لمخالفة. ما بالك بحال الأمة اليوم يا إخوة؟ ابدأ بنفسك، الله يرضى عليك، واجعل من رمضان هذا العام تبصرة، اجعل من رمضان هذا العام مغفرة لذنب وبعد عن تقصير. شوف حالك في معاصي عندك، كلنا ذلك الرجل، طيب حاول تقلل منها، استفيد من رمضان هذا العام انك تحصل تقوى الله، تبعد عن ذنب، تبعد عن تقصير، وتفزع لله رب العالمين. يبقى انت محتاج لمداومة ذكر الله عشان تعان على التفكر، محتاج لتذكر الآخرة. قل من يذكر الآخرة يا إخوة ويذكر الموت، ومن من رأى الموت بعينه مرارا وقل أن يتذكر. الموت قريب وليس ببعيد يا إخوة، المقابر مش مكتوب عليها والله لكبار السن فقط، بيدخلها الصغار والشباب الكبار، فانتبه بارك الله فيك. الإنسان ممكن ينام، يا ترى هستيقظ على أذان الفجر، الصلاة خير من النوم، أم سأستيقظ على صوت الملكين، من ربك من نبيك ما دينك؟ لأن النوم موت صغرى، فهل تراك تستيقظ منها أم لا؟ فلازم تتذكر الآخرة، علشان تعان على التفكر. إن حصلت عبادة التفكر مع التدبر للقرآن هتثمر التبصرة البصيرة بقى، تعرف ربك، تعرف حقائق الإيمان، تعرف حقائق العلم. وده اللي قال فيها الملك جل جلاله في سورة الأنعام 104: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وقال تعالى في سورة الحشر آية 2: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فعلينا أن نقرأ القرآن آية آية ونتدبر، ونقرأ الكون من حولنا آية آية ونتفكر، حتى نصل إلى التبصرة ونعلم حقائق الأمور، ونعلم أن الدنيا إلى زوال، وأن هناك لقاء، وأن هناك حساب، وأن هناك جنة وهناك نار. فنعمل للجنة ونعمل لنفر من النار. لعل هذا اللقاء يا إخوة صيحة نذير محب يحب لك الخير ويرجوه. قبل أن يتفلت ما بقي من رمضان، أذكر نفسي وإياك أن نقف مع النفس وقفة في هذه الليلة، ونحاول جاهدين أن نتوب توبة نصوحة، عل الله أن يقبلنا وأن يمن علينا بنفحة من نفحات هذا الشهر فلا نشقى بعدها أبدا. وأكتفي بهذا القدر، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wenn wir über das Thema sprechen, den Verstand, den man von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, einzusetzen, liebe Geschwister, dann ist damit gemeint, dass wir diesen Verstand versuchen zu nutzen, um die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala zu finden. Und nicht wie diejenigen, die ihren Verstand zu nutzen, um das Erscheinungsbild Allah subhanahu wa ta'ala zu fälschen oder zu ändern oder wie auch immer. Denn man sollte wissen, nichts ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sind wir viele, oder sehen wir viele, die sagen, wir versuchen unseren Verstand zu benutzen, um zu wissen, wie Allah subhanahu wa ta'ala aussieht. Und dann haben sie seine Eigenschaften verändert und sein Erscheinungsbild verändert, und sie haben ihm eine Hand zugeschrieben, so wie es dem Menschen Hand ist, und sie haben ihm Körperteile zugeschrieben, wie es dem Menschen gebührt, aber so gebührt es nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte der Muslim wissen, der Verstand soll genutzt werden, soll gefördert werden, aber auch dieser hat Grenzen, wenn es um das verborgene Wissen Allah subhanahu wa ta'ala geht. Deswegen kannst du dir als Muslim merken, alles, was mit dem verborgenen Wissen Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat, da brauchst du erst gar nicht versuchen, dich anzustrengen, um das zu verstehen. Denn vieles, was mit dem Verborgenen zu tun hat, ist zu hoch für den Menschenverstand, als dass er das wahrnehmen kann. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, wie er über sich selbst sagt in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. So viel zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und so viel zum Einsetzen des Verstandes und dass es hierfür auch Grenzen gibt. Man sollte wissen, es gibt verschiedene Dinge, die einen Muslim yani, dazu bringen, standhaft zu sein auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala und mehr nachzudenken über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Und dazu gehört die Gottesfurcht, wie wir sie eben erwähnt haben, dass man gottesfürchtig ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Das ist eine Sache, die das Ganze fördert. Aber was auch das Ganze fördert, ist das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, wenn der Muslim sich aneignet und Allah sagt in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, o ihr, die ihr glaubt, gedenkt Allah subhanahu wa ta'ala viel von dem Gedenken. Deswegen ist es wichtig, und der Muslim sollte seinen Tagesablauf versuchen so zu strukturieren, dass er immer damit verbunden ist, Allah zu gedenken. Sei es jetzt, wenn er auf die Toilette geht, dass er das Gedenken sagt, bevor er auf die Toilette geht. Wenn er rauskommt, erwähnt er das Gedenken. Wenn er die Moschee verlässt, wenn er die Moschee betritt. Wenn er sein Zuhause verlässt, wenn er sein Zuhause betritt. Wenn er, yani, bei verschiedenen Alltagssituationen gibt es Gedenken, wie man Allah subhanahu wa ta'ala gedenken kann. So sollte der Muslim und die Muslime versuchen, ihren Tagesablauf so zu strukturieren, dass man nonstop, dass man immer in Verbindung ist mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein Appell dann an diejenigen, dass man sich diese Azkar, diese Art und Weise des Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala aneignet. Und dass man sich, wie wir vorhin erwähnt haben, dass man sich bewusst wird, die Zeit von Allah, die Zeit, die einem von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben wurde, versucht so auszunutzen, wie man sie nutzen sollte. Und so erwähnt der Scheich einige Beispiele, um unseren heutigen Zustand zu zeigen, dass wir beispielsweise in der Lage sind, ein Fußballspiel, yani anderthalb Stunden zu, oder eine Stunde 45 Minuten, ein Fußballspiel, oder yani nonstop auf Facebook unterwegs sind und die Timeline hoch und runter scrollen, 4 Stunden, und wir haben kein Gefühl des Zeitverlustes, oder eine Zeitung zu lesen, was ewig dauert. All diese Dinge, die mit unnötigem Zeitverlust zu tun haben, diese Zeit könnte man nutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken, um das Buch Allah subhanahu wa ta'ala zu lesen und zu studieren. Und ebenfalls eine Sache oder ein Mittel, das ebenfalls den Muslim dazu bringt, standhaft zu sein auf dem Wege der Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala, ist, dass man den Tod gedenkt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, gedenkt viel den Genusszerstörer. Und diese Aussage, liebe Geschwister, sollte uns dazu bringen, dass wir den Tod gedenken und dass wir wissen, dass es jeden Moment vorbei sein kann. Und das hat nichts damit zu tun, dass man im Endeffekt Paranoia bekommt oder ähnliches, sondern das hat mit dem normalen, natürlichen Menschenverstand zu tun, dass wir uns bewusst werden, dass jede Nefs oder dass keine Nefs weiß, wann sie von Allah subhanahu wa ta'ala abberufen wird. Und niemand von uns weiß, wo, und niemand von uns weiß, wann er sterben wird. Und diese Gewissheit, dass du es nicht weißt, sollte dich eigentlich zu der Gewissheit bringen, dass du näher kommst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wahrlich, die Friedhöfe sind nicht nur für die Rentner und die älteren Menschen gemacht, sondern in den Friedhöfen sind alte Menschen begraben, sind junge Menschen begraben, sind Kinder begraben, sind Jugendliche begraben. Und die sollte uns dazu bringen, liebe Geschwister, dass wir den Tod gedenken. Und all diese Sachen, Tafakkur und Tadabbur, bringt im Endeffekt zum Ibsar, dass man Einsicht bekommt. Ibsar sind Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die einem Einsicht geben, damit du standhaft bist auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt Allah azza wa jal in Surat Al-An'am 104, zu euch sind nunmehr Einsicht bringende Zeichen von eurem Herrn gekommen. Wer einsichtig wird, der ist es zu seinem eigenen Vorteil. Und wer blind ist, der ist es zu seinem eigenen Nachteil. Und ich bin nicht Hüter über euch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesem Vortrag Nutzen ziehen lassen und zu denjenigen gehören, die das gute Wort hören und versuchen danach zu handeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten, unsere Gebete, unser Gedenken an ihn annehmen und uns zu denjenigen gehören lassen, die im Endeffekt vom Monat Ramadan rausgehen und sie zu den erfolgreichen Gottesfürchtigen gehören. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.